Guten Morgen, ich predige heute Morgen weiter über den Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 13 bis 18. Da heißt es: Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige an dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittern, Eifer und Zanksucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Diese Weisheit kommt nicht von oben herab, sondern sie ist irdisch, sinnlich, teuflisch. Denn wo Eifer und Zanksucht ist, da ist Zerrüttung und alles schlechte Wesen. Aber die Weisheit von oben ist fürs Erste rein, dann friedsam, freundlich, fügsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, frei von Zweifel, frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät, von denen, die Frieden halten. Ja, eine Frage an Sie, mit der ich Sie nicht beleidigen möchte, sondern nur herausfordern: Wie hoch ist Ihr IQ? Sind Sie da weit oben angesiedelt oder unten? Oder geht es Ihnen so wie mir, dass Sie gar nicht wissen, wo Sie sind, weil Sie diesen Test noch nie gemacht haben? Sicher sehr verschieden. Da gibt es begabte Leute und weniger begabte. Aber die zweite Frage ist die: Sind Sie ein weiser Mensch oder ein unweiser? Die Bibel spricht hier von einer Weisheit, die von oben kommt, und einer, die von unten kommt. Das ist interessant, da gab es einen Theologieprofessor, Thielige, einige kennen diesen Namen. Inzwischen ist er schon tot, er predigte in Hamburg im Michel, also größten Kirche dort, vor 1000, 2000 Leuten. Und nach dem Krieg gab es so schöne Geschenkpakete aus Amerika. Ich hatte schon mal erzählt, ich kam auf die Weise auch zu ein paar ausgezeichneten grünen Schuhen. Und in diesen Paketen waren auch Bananen drin. Und in so einem Lager wurden den Kindern Bananen verschenkt. Das war für die völlig neu, das kannten die natürlich bisher noch nicht. Und wenn sie die gegessen haben, machten die das so ähnlich wie die Schüler hier von der Hermann-Hesse-Schule. Die hier vorbeigehen, so nehmen und fallen lassen. Deshalb sieht unsere Kirche immer wie ein Müllplatz aus, sage ich scherzhaft oder auch weniger scherzhaft. Und dieser Professor hat da eine sehr nette Idee gehabt: Was kann man tun? Er hat den Kindern ein Kasperle-Theaterstück vorgespielt, und da trat der Teufel auf. Und der Teufel sagte: Hört mal gut zu, Kinder, jetzt kommt ein ganz toller Trick, der funktioniert fantastisch. Wenn ihr eine Banane esst, dann reißt sie so richtig auseinander und werft sie auf den Bürgersteig. Und wenn dann so ein älterer Mensch so pscht, darüber ausrutscht, dann habt ihr einen Mordsspaß. Ja, was war die Wirkung? Ab da gab es keine Bananenschalen mehr auf dem Bürgersteig, weil mit dem Teufel ja schließlich niemand zu tun haben möchte. Es ist interessant. Die Bibel sagt, dass wir Dinge überlegen, die sind irdisch, sinnlich und teuflisch, obwohl mit dem Teufel außer ein paar exzessiven Leuten niemand zu tun haben möchte. Und dann gibt es aber auch eine Weisheit von oben, die göttlich ist. Vorhin hat der Chor ein Lied gesungen, Heaven is a Wonderful Place. Ich denke an meinen ehemaligen Kollegen, Herrn Blöcher, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, mit seinem schönen rotblonden Bart, der auch in der Fröbel-Schule unterrichtete, Religion. Ich meine, war Fröbel oder Waldschule, eins von beiden. Und da hat er diesen Kindern auf Englisch beigebracht: Heaven is a wonderful place. Also der Himmel ist ein wunderbarer Ort, voller Gnade und Herrlichkeit. Und da kam eine Mutter zu ihm, hat sich beschwert, hat gesagt: Wie können Sie den Kindern solche Lieder vom Tod beibringen? Denn in den Himmel kommt man ja schließlich erst, wenn man diese letzte Hürde hinter sich hat. Und er sagte: Ich denke, es ist einfach ein schönes Lied, voller Freude und Zuversicht. Ihre Tochter hatte dieses Lied gelernt und sang es begeistert zu Hause, daher kam es in das Ohr der Mutter. Die Mutter starb ungefähr 4 Wochen später, ich weiß nicht, woran sie gestorben ist, ganz urplötzlich, und dachte, sie hat gerade noch es abgelehnt, über diese letzte Grenze zu sprechen, und sagt: Wie kann man nur Kindern etwas davon erzählen? Und schon wenige Wochen danach war sie über diese Grenze gegangen. An der Stelle ist dann immer wieder die Frage: Was ist hier Weisheit und wo fehlt sie? Ja, die Frage: Weisheit von oben und Weisheit von unten. Die Weisheit von unten ist die Weisheit des Teufels und die hat einen ganz einfachen Grundsatz, der heißt, tue, was du willst. Das ist die Weisheit des Teufels. Hätte jedes Kind Spaß dran, wenn die Eltern ihm sagen würden, tu, was du willst, würden die sagen, klasse, darauf haben wir gewartet. Oder ein Teenager vielleicht auch. Aber ich denke auch, jeder Erwachsene von uns hat da so seine Vorstellung, tue, was du willst. Gerade letzte Woche hatte ich eine kleine Entscheidung, sie war sicher nicht sehr wichtig, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, es könnte sein, dass sie falsch ist. Aber ich habe sie mit guten Gedanken stabilisiert und durchgesetzt. Und gerade heute Morgen dann entdeckt, sie war falsch. Gott hat mir so einen ganz kleinen Wink gegeben, so eine innere Unruhe. Das könnte falsch sein, was du da entscheidest. Aber ich bin dabei geblieben und musste jetzt sehen, es ist falsch gewesen. Ich habe auf diese Stimme nicht geachtet. Und das ist interessant, Gottes Stimme ist immer relativ leise, während das andere oft sehr laut auftritt. Weisheit von unten bedeutet, tue, was du willst. Weisheit von oben, tue, was Gott will. Aber, da kommt eine ganz tolle Vorbedingung, das ist nur möglich, wenn Gott in ihrem und meinem Leben ist. Ohne, dass Jesus in ihrem Herzen wohnt, können sie und ich nicht tun, was Gott will. Weil nur er in und durch uns hindurch das tun kann. Ja, ich hatte überlegt, ob ich einen Handschuh mitbringen sollte heute Morgen. Ich habe es nicht getan, aber Sie kennen den ja. Wenn da eine Hand drin steckt, kann der Handschuh alles tun, was die Hand kann. Ja, wenn es die Hand eines medizinischen Professors wäre, könnte diese Hand ganz tolle Operationen durchführen. Wenn es die Hand eines Bauarbeiters wäre, gut, würde der eben Steine vermauern. Und so kann Gott durch Sie oder mich, wenn er sozusagen unser Leben von innen erfüllt, bei dem einen vielleicht ganz komplizierte, tolle Dinge tun und bei dem anderen etwas einfacher Dinge, aber beides durch ihn. Ja, das ist wichtig. Weisheit von oben ist nur möglich, wenn Jesus in ihnen wohnt. Sonst geschieht nichts, was Gott möchte in ihrem Leben. Von dieser Weisheit von oben werden hier 8 Punkte erwähnt. Der erste, sie ist rein. Ich nehme an, viele von Ihnen haben heute Morgen geduscht oder vielleicht die letzte Woche zumindest. Das heißt, Sie sind rein. Aber die Frage ist, wann bin ich rein? Ein Hindu versucht, möglichst vor seinem Tod noch einmal im Ganges zu baden, weil er hofft, dass er dann seine Sünde abgewaschen hätte. Das heißt, er versucht, ein Reinigungsmittel, das gut ist für den Körper, für die Seele einzusetzen. Und dann wird es falsch. Es gab ja dieses nette Beispiel, was mancher kennt, wo ein Fensterputzer sich bemüht, so einen Fleck wegzukriegen und es klappt irgendwie nicht und ein Junge guckt ihm zu und sagt, der Fleck sitzt innen. Das heißt, erwischt auf der falschen Seite. Und jemand, der eben die Reinigung nur nach außen hin sieht, ich sehe gut aus, ich rieche gut, ich benehme mich gut, der hat irgendwo die falsche Seite erwischt, wenn es um die Reinheit Gottes geht. Die fängt innen an, vielleicht heißt ja jemand von uns Katharina oder Katja oder sowas ähnliches, die Reine. Aber rein sind wir nur durch Vergebung und eine innere Erneuerung, die Gott schenkt. Diese Reinheit durch Vergebung ist gut, wenn wir die auch jedem anderen weitergeben. Es gibt viele Beziehungen, wo einfach Spannung ist und da ist es gut zu sagen, Herr Jesus, ich vergebe ihm oder ihr, sei das in der Familie oder Gemeinde oder im Verein, wo auch immer, rein durch innere Reinigung, Vergebung. Diese Weisheit ist friedsam. Friedsam heißt harmonisch. Es gibt so Harmonietypen. Vielleicht sind Sie einer, das sind Leute, die sind so harmonisch, dass sie sich noch nicht einmal streiten können, weil sie das gar nicht ertragen würden. Das ist aber mit Frieden nicht gemeint. Wir haben ja vorhin gerade ein Lied über Frieden gesungen, das war so schnell, dass man richtig aufgeregt wurde. Aber Frieden Gottes bedeutet eine Harmonie durch ihn. Da gab es diese nette Geschichte, die ich schon mal erzählte, wo ein Bauer, wenn er zu seinen Kühen ging, immer einen Knüppel dabei hatte, damit er den eine überbraten konnte, wenn sie mit dem Schwanz da irgendwo dazwischen fuchtelten oder ihn gestoßen haben. Dann wurde dieser Bauer Christ, er hat sein Leben Jesus anvertraut. Und suchte ein halbes Jahr später seinen Knüppel, wo er den denn gelassen hätte. Er stellte fest, er wusste gar nicht mehr, wo der ist. Er brauchte ihn nicht, weil die Kühe sich bekehrt hatten. Nein. Ja, die Kühe haben irgendwie gemerkt, dieser Bauer ist friedlich geworden und deshalb waren die auch friedlich. Er brauchte ihn nicht mehr. Das heißt, dieser Frieden wirkt sich auch in der Umgebung aus. Also Reinheit, Friede, diese Weisheit ist freundlich, das heißt, sie überlegt, was der andere braucht. Sie ist fügsam, das heißt, sie reagiert auf Gottes Wort. Und es weiß ich nicht, wie das bei Ihnen aussieht. Fast jeder in Deutschland besitzt in seinem Haushalt eine Bibel. Aber die Frage ist, wo wird dieses Wort gelesen? Und ich, wenn Sie das einfach mal wörtlich nehmen, hier steht drauf Bibel, das heißt das Buch auf Deutsch, Biblos. Aber wenn es stimmt, dass es Gottes Wort ist, wer kann es sich erlauben, Gottes Wort ungelesen zu lassen? So wie wenn Ihr Chef Ihnen eine Mitteilung macht und Sie sie einfach weglegen und nicht lesen. Das können Sie sich vielleicht einmal oder zweimal erlauben, dann werden Sie wahrscheinlich eine andere Firma aufsuchen müssen, weil der Chef Ihnen gekündigt hat. Aber interessant ist, wenn Gott der Chef ist im Leben, wer kann es sich leisten, das Wort des Chefs nicht zu kennen? Sage ich mal sehr persönlich und herausfordernd. Das heißt, es ist gut, Gottes Wort zu lesen und dann natürlich auch zu leben. Das heißt, zu überlegen, wie kann ich das anwenden auf mein Leben. Bei diesem Lesen ist es sicher gut, wenn man nicht wie bei jedem Buch vorne anfängt. Ist spannend, 1. Mose zu lesen, ist spannend. Bei 2. Mose wird es stinklangweilig in der Mitte. Da wird nur noch gesagt, wie lange und breit irgendein Teil der Stiftshütte ist. Da werden Sie dann aufhören, vielleicht zu lesen. Lesen Sie doch im Neuen Testament etwas über Jesus, das Johannesevangelium, Apostelgeschichte und ähnliche Dinge und überlegen, ob das Ihrem Leben etwas sagt. Also die Weisheit ist rein, sie ist friedsam, sie ist freundlich, sie ist fügsam, das heißt, sie folgt Gottes Wort und ist voller Barmherzigkeit. Jemand sagte mal, sie ist warmherzig, voll guter Frucht. Frucht bedeutet, dass Menschen genießbar werden und auch für ihre Umgebung das sind. Und sie ist frei von Heuchelei. An der Stelle muss ich dann doch noch ein Beispiel aus einem neuen Bundesland zitieren, weil wir gerade jetzt darüber sprachen. Meine Frau und ich besuchten Freunde, denen wir schon jahrelang, jahrzehntelang geschrieben hatten, Päckchen geschickt hatten, Austausch hatten. Dann konnte man ja, als dieser Vorhang fiel und die Mauer fiel, endlich da rüberfahren. Dann haben wir sie besucht in Köthen und fuhren dann auch so durch manche Stadt und stellten fest, da gibt es ja eine Hauptstraße. Es sind ganz interessante Häuser, da hängt überall ein Vorhang drin, aber man hat den Eindruck, in dem Haus wohnt niemand. Und die Häuser sind verfallen, etwas. Dann fragten wir unsere Freunde, sag mal, was ist das eigentlich? Ist das jetzt nach der Wende irgendwie, ist das jetzt zerfallen? Da sagten sie, nein, als der Honegger vor einigen Jahren bei uns zu Besuch kam, da hat man vorher in all die Häuser einen Vorhang gehängt, damit es nicht ganz so minderwertig aussieht, da in der Hauptstraße, sondern damit er wenigstens den Eindruck hat, hier lebt jemand. Und genau das ist Heuchelei. Das heißt, dass man eine Form vorgibt, zu der kein Inhalt passt. Das kann man in diesem Fall mit Bauwerken tun, kann man mit seinem Lebensstil tun, indem man irgendeine Form wahrt, aber der Inhalt schon längst ausgewandert ist. Und die Bibel sagt, dass Christsein frei wäre von Heuchelei und frei von Zweifel. Ich vermute, mancher von Ihnen hat seine Zweifel, aber das ist hier nicht gemeint, sondern Zweifel hieße, dass jeder weiß, was er will, dass er also jetzt nicht hin und her pendelt, sondern weiß, was er will, zum Beispiel in seiner Partnerschaft, dass er sagt, als junger Christ habe ich meine Vorstellung, wie meine Partnerbeziehung aussehen wird, oder dass er weiß, was er will auf der Frage der Ehrlichkeit oder auch der Leistung in seiner Firma. Frei von Zweifel hieß also nicht zweideutig, sondern geradlinig, soweit immer möglich. Ja, dann ist hier noch die Rede vom Frieden und von Sanftmut. Ältere unter uns haben früher mal diesen Film gesehen, Die Brücke am Kwai. Jetzt gibt es den sicher höchstens noch auf Video irgendwo. Ein sehr interessanter Film, wo englische Kriegsgefangene bei den Japanern eine Brücke über den Fluss Kwai bauen müssen, die dann am Ende, als sie sie gebaut hatten, von einer englischen Spionagetruppe wieder gesprengt wird. Aber darum geht es zunächst nicht. Was in dem Film nicht gezeigt wird, ist der Zustand in diesem Gefangenenlager der Engländer, die am Hungertuch nagten und sich regelmäßig um das Essen geprügelt haben. Auch die Christen in diesem Lager haben sich um das Essen regelmäßig geprügelt. Und dann wurde einigen das sehr unangenehm. Sie sagten, wir sind Christen, wir behaupten, Jesus lebt in uns und jetzt schlagen wir uns hier um das Essen. das ist unwürdig, wir machen das nicht mehr. Sie bekamen trotzdem noch was, vielleicht nicht so viel wie vorher, und haben von den wenigen sogar den Kranken, die sich überhaupt nicht prügeln konnten, etwas abgegeben. Und die Wirkung war, dass einer nach dem anderen in dem Lager anfing, sich zu schämen, wenn er sich um das Essen geprügelt hat und schließlich überhaupt sich niemand mehr geprügelt hat beim Essen. Und durch dieses Lager so eine Bewegung ging, dass einer nach dem anderen von diesen Gefangenen zum Glauben kam an Jesus. Sieht man in diesem Film leider überhaupt nicht. Aber da hat sich Frieden ausgebreitet in dieser Gemeinschaft. Und die Bibel nennt es auch Sanftmut. Sanftmut bedeutet nicht nur noch Kamillentee trinken und immer in einer bestimmten Tonlage reden oder immer den unteren Weg gehen. Der untere Weg kann absolut falsch sein, sondern Sanftmut bedeutet, den richtigen Weg zu gehen. Ja, das war die Weisheit von oben. Ich wiederhole das nicht. Es waren viele Punkte. Vielleicht ist irgendjemand ein Punkt persönlich wichtig geworden. Die Weisheit von unten war Selbstbestimmung. Hier steht von etwas von Streit und Zanksucht, von bitterem Eifer und Zanksucht. Man könnte es auch anders übersetzen als Rechthaberei und Anmaßung. Rechthaberische Leute sind sehr tolerant. Sie sagen nämlich jedem anderen indirekt, du kannst mir zustimmen. Sage ich jetzt ironisch, aber das ist auch die Meinung. Und deshalb können sie sich dann durchsetzen. Ich bin im Bereich der Wirtschaft Analphabet, aber mache mir trotzdem meine Gedanken und habe überlegt, ob nicht manche der großen Firmen, deren Aktien jetzt so von 400 auf 4 oder was auch immer gesunken sind, weil sie irgendwelche Fehlentscheidungen getroffen haben, auch an diesem Punkt zugrunde gingen, dass hier einer rechthaberisch sich durchgesetzt hat und sagte, ihr könnt mir alle zustimmen, auch wenn meine Entscheidung falsch ist. Da irgendetwas dazu zu kaufen, was marode war, oder irgendein Riesenprojekt, was uns völlig überfordert hat. Ich denke, dass da manche Firma dran kaputt gegangen ist und viele tausend Arbeitsplätze gefährdet sind oder schon verloren sind durch diese Form von Rechthaberei, Anmaßung. Wobei natürlich auch bei jedem von uns sich das durchsetzen kann, Rechthaberei und Anmaßung. Das ist keine Typfrage unbedingt, sondern steckt in jedem von uns drin, wo es nicht mehr um Sachfragen geht, um eine Meinung, sondern um seine Meinung. Und wenn ich der Meinung widerspreche, habe ich ihn zum Gegner und fürchte die Reaktion. Das sind sicher interessante Fragen. Da hat Gott mir einmal Nachhilfeunterricht gegeben. Ich habe das Beispiel schon gebraucht, aber ich wiederhole es gerne. Da habe ich mich mal mit zwei Zeugen Jehovas unterhalten. Vielleicht haben wir auch jemand unter uns, der dem nahesteht, weiß ich nicht. Es sind meistens Leute, wo ein Erfahrener mit einem Anfänger zusammen Hausbesuche macht. Und dieser Erfahrene, der kannte sich wirklich fantastisch in der Bibel aus. Der Anfänger, gut, der war noch so dabei, die Bibel kennenzulernen. Und ich habe ihn dann in unserem Gespräch, was etwa 2 Stunden dauerte, viele Bibelstellen gezeigt, die sie überlesen haben. Zum Beispiel, dass eben unsere Heimat im Himmel ist. Sie reden ja immer nur von der neuen Erde. Ich sage, nee, meine Richtung ist ganz anders. Die ist da oben, die ist nicht hier unten auf einer erneuerten Erde, von der Sie eigentlich sprechen. Und viele Dinge, und dieser Junge, der Anfänger, hat immer genickt zu allen Bibelstellen, die ich gemeinsam mit Ihnen gelesen habe. Aber dann kamen wir auf den Heiligen Geist zu sprechen, den leugnen Sie ja. Für Sie gibt es ja nur Gott, eine Person, also nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist, sondern nur diesen Jehova-Gott als Gesetzgeber. Und die ganzen Stellen im Neuen Testament, wo der Heilige Geist erwähnt ist, übersetzen sie mit die wirksame Kraft Gottes. Und an der Stelle bin ich dann etwas energischer geworden, weil ich sagte, da steht doch, dass dieser Geist redet. Eine Kraft kann nicht reden, dass man diesen Geist betrüben kann. Eine Kraft kann man nicht betrüben. Dass dieser Geist führt, eine Kraft kann nicht führen. Und da bin ich etwas intensiv geworden und stellte fest, jetzt habe ich das Gespräch verloren. Ja, da fing ich an, mit Nachdruck zu arbeiten und dann konnte ich machen, was ich wollte, innerlich beten, es war gelaufen. Ich hatte vielleicht recht, theologisch hatte ich mit Sicherheit recht, aber menschlich hatte ich das Gespräch verloren. Ja, weil sich ein anderer Ton eingemischt hatte, ich habe es nicht mehr nur noch bezeugt, sondern ich habe es präsentiert und wollte einfach den Leuten sozusagen die Wahrheit unterschieben, was aber nicht geht. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei manchen von Ihnen an irgendeiner anderen Situation ähnlich ist, irgendwo in der Familie oder wo auch sonst. Wenn wir die Dinge durchsetzen wollen, dann funktioniert das vielleicht, aber nicht im Sinne Gottes. Die Weisheit von unten bedeutet, verwirkliche dich selbst und dann hast du alles, was du brauchst. Ich bin nun mal so, hatten wir vorhin gehört, aber genau das ist es nicht, sondern Gott möchte sie und mich ja verändern. Als wir geschaffen wurden, sahen wir aus wie Gott. Gott sieht so aus wie sie und ich, als wir ein Mensch. Aber es gibt ja immer eine innere und äußere Familienähnlichkeit. Und das finde ich sehr nett, wenn ich Eltern kenne und dann auch ihre Kinder kennenlerne oder umgedreht, erst die Kinder, dann die Eltern und feststelle, die sehen sich ähnlich. Und dann manchmal auch nur merke, die sind sich auch ähnlich. Was weiß ich, genauso sanft oder genauso lebhaft. Wir sind von der Schöpfung her äußerlich ähnlich wie Gott, aber auch vom Wesen her ähnlich wie Gott. Und als diese Schlange mit ihrer gespaltenen Zunge kam und der Mensch die Selbstverwirklichung wählte, verlor er seine innere Ähnlichkeit mit Gott. Er wurde dafür der Schlange ähnlich. Ein Wesenszug Selbstverwirklichung, das das eigene und fremde Leben gefährdet und stört. Aber wenn jetzt Jesus wieder in ihr Leben kommt, dann fangen sie wieder an, Gott ähnlich zu werden. Sicher nicht in jedem Punkt, aber der Prozess fängt an und setzt sich fort. Ja, das ist meine Hoffnung für mich, aber ich denke auch für Sie, zu erwarten, dass jemand ist, der mich umgestaltet. Nicht, dass ich überall an mir poliere und sage, das muss ich noch verändern. Kann ich zwar auch tun und das auch noch, sondern dass er das tut. Die Einstiegsfrage war, wie intelligent Sie sind, kann ich nicht beurteilen, Sie vielleicht auch nicht. Aber die Frage, setzt sich die Weisheit von oben durch, das heißt diese Gotteswirklichkeit durch Jesus in Ihrem Herzen, oder setzt sich die Weisheit von unten durch, Selbstverwirklichung mit allen Folgen, die das bringt. Ja, Sie und ich haben die Wahl und es wäre schön, wenn sich Jesus in Ihnen durchsetzt und auch sein Wesen Sie und mich durchdringt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du jeden von uns kennst und liebst, dass du ganz persönlich bist, dass du weißt, wo du ansetzt, auch wie du weiterführst. Danke auch für dieses wunderbare Geschenk der Vergebung, aber auch für deinen Frieden und dass du das, was du beginnst, auch vollendest. Amen.